Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch alle zwei Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft.
Was haben wir letztes Mal gemacht?
Kompostieren. Wir haben über Kompostieren geredet und über Mulchen und über diese japanische Art zu Bokashi. Kompostieren. Genau die. So Wurmkiste und was man da eingetan darf und was nicht und
genau,
was wir in der Küche so für einen Abfall zusammenkriegen und so.
Genau.
Ja, kompostieren und mulch.
Das war letztes Mal ein sehr praktisches Thema. Das Mal werden wir wieder ein bisschen theoretischer. Wir sprechen jetzt ein wichtiges Thema an, aber es ist halt ein bisschen weiter weg vom Gartenthema, gehört aber zu dem ganzen Kohlenstoffkreislauf dazu, nämlich das Thema Kohlenstoffkreislauf Wasser. Also was hat Wasser für eine Rolle im Kohlenstoffkreislauf? Wasser hat jetzt natürlich eine wichtige Rolle im Garten, aber im Kohlenstoffkreislauf geht es mehr um das Thema Meere und so große Wasserkörper. Wir haben eben diesen Fokus auch auf das Thema Klimawandel bei unserem Podcast, zumindest jetzt einmal für dieses Jahr. Und deswegen möchte ich da einfach eine kurze Episode dazu machen.
Natürlich.
Ja, wie viele wissen, besteht die Erdoberfläche zu 71% aus Wasser. Also die meisten wissen, dass es so ungefähr zwei Drittel sind. Der Großteil sind dann die Meere. Und die Meere speichern einen Großteil des Kohlenstoffdioxids, der halt so im Umlauf ist sozusagen. Es ist 50 Mal mehr CO2 in Meeren als in der Luft und 20 Mal mehr als in Landökosystemen. Also das sieht man schon, da ist wirklich viel drinnen. Dadurch ist auch irgendwie klar, dass einfach der Kohlenstoffdioxid in den Meeren auch viel länger verweilt als jetzt in der Luft oder in Landökosystemen. Es gibt immer Gleichgewicht zwischen der Konzentration von CO2 im Wasser und in der Luft. Und wenn jetzt eben mehr in der Luft ist, was wir bewirken als Menschen mit unserer Kohlenverbrennung und so, dann muss das Wasser mehr aufnehmen, weil das Gleichgewicht eben immer ausgewogen sein muss. Das Verhältnis muss immer zusammenstimmen sozusagen. Warmes Wasser kann weniger Gase aufnehmen generell, also das gilt jetzt nicht nur für Kohlenstoffdioxid. Wenn jetzt Mineralwasser warm wird, dann ist dann nachher ein bisschen grauslich. Also einfach dieses
Kohlensäure rausgeht.
Genau. Ja. Und es ist eben generell so, dass eben warmes Wasser oder warme Flüssigkeiten generell weniger Gase aufnehmen können, auch eben CO2. Deswegen ist es so, dass in den tropischen Bereichen das Meer CO2 abgibt. Und an den Polen, also dort, wo es halt kalt ist, nimmt es halt das CO2 wieder auf. Weil das Meer ist ja einmal so in Zirkulation und dann, wenn das Wasser eben von den Polen dann in den tropischen Bereich kommt, da wird dann eben dann wieder Kohlenstoff freigesetzt und eben am Pol kommt wieder Gase, also Kohlenstoffdioxid rein. CO2, Kohlenstoffdioxid, wird in Wasser zu Kohlensäure umgewandelt. Da kann man einen coolen Versuch machen. Da braucht man eigentlich nur Rotkraut dafür und eine Flasche Wasser. Und dass man es überprüfen kann, ist nur, wenn man einfach einen Essig daheim hat und ein Natron. Natron ist ja basisch und Essig ist sauer. Ja. Und damit man jetzt das quasi nachweisen kann, ob das jetzt wirklich stimmt, kann man einfach so aus dem Rotkraut einfach den Saft auspressen. Das ist also ein Indikator für pH-Wert. Das verändert die Farbe, je nachdem, ob jetzt man Essig oder immer Natron reingibt. Das kann man eben schauen, wird es jetzt eher rötlicher oder eher bläulicher, wenn man jetzt was reingibt. Das kann man eben vorher überprüfen mit Essig. Das zeigt dann eben an, was passiert, wenn man Säure reingibt. Und dann kann man noch ein bisschen was nehmen und dann schauen, was passiert, wenn man Natron reingibt. Dann wird es eben basischer. Und dann nimmt man halt dieses Rotkraut, den Rotkrautsaft, tut den einfach in eine Flasche Wasser, also dort einfach mit Wasser vermischen. Und wenn man dann in die Flasche, das sollte eine durchsichtige Flasche sein, teilweise, wo man dann da einblasst, wir atmen ja CO2 aus und wenn man eben dann hineinatmen. Das heißt, es ist nicht nur, ich atme in den Mund ein und tue das damit aus, sondern ich muss wirklich halt meine Ausatemluft da hineinbringen. Ja. Dann merkt man, dass sich das dann eben leicht in Richtung Säure verändert. Und da, das ist quasi der Nachweis, wenn ich CO2 reinbringe in das Wasser, wird das dann in Saures umgewandelt. Ja. Das ist nicht eine ganz coole Geschichte, das kann man mal in der Schule oder mit Kindern machen.
Das haben wir sogar in der Schule gemacht.
Also Rotkraut ist ziemlich cool, weil das kann eben so fancy Sachen wie die Farbe verändern. Also
fancy.
CO2 wird eben in Wasser dann zur Kohlensäure umgewandelt. Und das heißt, die Meere versauern, je mehr CO2 sie aufnehmen müssen. Und die Kohlensäure reagiert dann zum Beispiel mit Carbonat, das im Wasser einfach vorhanden ist. Und das Carbonat brauchen viele Lebewesen zum Aufbauen von eben Schalen, also die Muscheln oder Schnecken, die im Meer leben, die brauchen das ja, um ihre Häuser aufzubauen. Mhm. Und dass das halt gefährlich ist für die, kann man, das kennt man vielleicht aus so Gesteinsuntersuchungen, wenn man da mal irgendwie so einen, auch einen Test, vielleicht an der Schule macht man das auch ab und zu, dass man so einen Stein hernimmt und dann schaut, ob da Kalk drinnen ist, indem man einfach Säure drauf träufelt. Mhm. Und wenn es dann zum Sprudeln anfängt, dann regiert eben die Säure mit dem Kalk und löst eben diesen Kalk da auf. Und dann weiß man, dass in dem Gestein Kalk drin ist, das ist eben so der Nachweis. Und das heißt eben, wenn jetzt da das Meer immer saurer wird, ist einfach immer weniger Carbonat zur Verfügung für diese Meereslebewesen. Und das ist halt kritisch, weil diese Meereslebewesen oft auch so die Grundlage von den Ökosystemen sind. Also Korallen zum Beispiel brauchen auch Carbonat, um sich aufzubauen. Das heißt, die Korallenriffe zum Beispiel leiden darunter unter dieser Meeresversorgung. Mhm.
Da habe ich ja eher cooles Chemie-Experiment gemacht, weil Eierschale ist ja auch Kalk im Endeffekt. Mhm. Glas mit Essig füllen, Ei rein und nach 24 Stunden halt so abreiben die Reste und so. Und dann siehst du den Dotter, wenn du es mit der Taschenlampe durchleuchtest. Und das ist viel cool. Und das ist unser Flummi-Dienst.
Ja, stimmt. Da löst du immer das auf, das Kalk. Genau, der Kalk.
Und das war cool.
Ja, vorher gibt es ja einige Experimente zu dem Thema Kalk und Auflösen. Ja, also eben dieses Korallensterben wird eben dadurch gefördert, dass eben man CO2 ausstoßen, das dann im Wasser gespeichert, also in den Meeren gespeichert wird. Und dann eben das Meer dadurch versauert. Wo man vielleicht schon sieht, dass das wirklich von der Größenordnung her schon gravierend ist, ist, dass die Carbonatkonzentration im Meer hat sich seit Beginn der Industrialisierung um 10% verringert. Also alleinig aufgrund von dem, dass es halt weniger Carbonat gibt, ist einfach so, diesen Prozentsatz, 10% finde ich jetzt nicht wenig, weil Meer das eigentlich so ein langlebiges Ökosystem eigentlich ist und so robustes eigentlich. Ja, das ist der eine Weg, eben wie dann CO2 im Meer eigentlich gespeichert ist, also eben über diesen Carbonatpumpe heißt das. Die andere Variante ist eigentlich eine, die wir schon kennen, nämlich von der Folge mit Pflanzen, weil auch im Meer leben Pflanzen und die brauchen natürlich auch CO2 für die Photosynthese. Mhm. Und das heißt, das Phytoplankton vor allem nimmt dann das CO2 aus dem Wasser auf. Das ist ca. 25% des CO2, das ins Wasser kommt, wird über Phytoplankton wieder verwendet. Und das Phytoplankton baut dann mit dem eben wieder Biomasse auf, also vermehrt sich dann dadurch. Mhm. Die Meere wärmen sie ja, das weiß man ja durch den Klimawandel, erwärmt man zwangsweise das Meer, wenn sie die Atmosphäre erwärmt. Ja. Und dadurch ist es so, dass der Beitrag des Meeres zum Kohlenstoffspeichern zurückgeht. Also wie wir schon vorher gesagt haben, je mehr man das Wasser ist, desto weniger Gase können aufgenommen werden. Und wenn jetzt das Meer sie erwärmt, dann kann das Meer eben auch nicht mehr so als dieser Kohlenstoffspeicher funktionieren. Und das ist halt auch ein Problem im Hinblick auf den Klimawandel, weil wenn zum Beispiel das Meer jetzt, sagen wir, es geht einfach nichts mehr rein, oder das ist jetzt quasi ausgewogen und es ist einfach so warm, dass einfach nichts mehr geht sozusagen, dann bleibt einfach viel mehr CO2 noch in der Luft und dadurch wird halt der Klimawandel nochmal beschleunigt. Diesen Effekt hat man schon nachgewiesen, dass das wirklich auch schon Auswirkungen hat. Früher hat das Meer ca. 42% des durch Menschen verursachten CO2 aufgenommen. Und jetzt sind es nur mehr 37%, also das ist schon 5%-Punkt, das ist schon zurückgegangen, diese Fähigkeit des Meeres, unser CO2 aufzunehmen. Mhm. Also das heißt eben, es bleibt immer mehr CO2 von Menschen in der Luft und eben die Klimakrise beschleunigt sich dadurch. Wo wir jetzt wieder ein bisschen mehr in die Richtung, also in unser Hauptthema Garten kommen, ist die Relevanz von Wasser bei der Aufnahme von CO2 in Landökosystemen. Die Pflanzen brauchen ja eben Wasser und CO2 für die Photosynthese. Mhm. Also wenn das Wasser knapp ist und halt wenig Pflanzen vorhanden sind, dann kann natürlich auch nicht so viel CO2 gespeichert werden. Also in Wüsten wird halt einfach nicht wirklich CO2 gespeichert, ja. weil einfach da halt keine Biomasse da ist. Also halt ein paar Tiere vielleicht und halt ganz wenige Pflanzen. Aber das ist einfach ein Punkt, wo dann mit der Wasser auch eine Rolle an Land spielt für diesen Kohlenstoffkreislauf. Mhm. Was auch noch ein Thema ist, wo Wasser und Klimawandel irgendwie zusammenkommt, ist zum einen, dass der Wasserkreislauf massiv vom Klimawandel beeinflusst wird. Der Wasserkreislauf umfließt zum Beispiel die Niederschlagsereignisse, also ob es jetzt regnet oder schneit oder so. Und es kommt durch den Klimawandel zu mehr Extremwetterereignissen, also mehr Starkregen, mehr Hagel, mehr langanhaltende Trockenperioden auch und mehr lang, also einfach die Zeiten, wie lange Wetter wo ist, wird immer länger, weil die Winde weniger, also die Winde nehmen ab. Das heißt, wenn es jetzt einmal schneit, dann schneit es vielleicht für 2-3 Wochen, wo es früher vielleicht einfach ein paar Tage geschnitten hat. So beeinflusst eben auch der Klimawandel den Wasserkreislauf. Das ist Thema Extremwetterereignisse, das ist in der nächsten Episode das Thema, wo wir uns eben anschauen, was sind da so Extremwetterereignisse, was hat das natürlich auch für Auswirkungen auf den Garten, wie kann man den Garten auch darauf vorbereiten, auf das, dass das einfach mal mehr wird. Das war es eigentlich auch schon wieder für die Episode, das war wirklich ein sehr kurzer Punkt. Es sind so viel zum Garten zum Tun, weil es eben sehr viel darum das Thema Meere geht. Aber
es ist trotzdem wichtig zu wissen.
Genau.
Also informativ.
Genau, es hat einfach einen Platz im Kohlenstoffkreislauf, das ist wichtig mitzubedenken, weil Meere eben so viel menschengemachtes, durch Menschen verursachtes CO2 binden. Eben 37% des, was wir ausstoßen, geht in die Meere. Und das darf man da eben nicht vernachlässigen, dass wir da einen Einfluss haben, also negativ auf das Meer, und das Meer aber eigentlich eine wichtige Rolle für uns spielt, dass wir den Klimawandel da begrenzen können.
Immer generell Verschmutzung ist ja schon eins von den größten Themen gerade. Also von also Plastik und Meer und so.
Das kommt nur dazu. Aber also Meer ist sehr unter Druck. Halt, genau.
Ja. Das Meer. Arme.
Also Meer zum einen eben durch CO2, durch die Versauerung. Plastik ist sicher ist natürlich auch ein Thema, was das Meere betrifft. Ja, und Überfischung zum Beispiel ist auch noch so ein Punkt, denn diese ganzen Meeresökosysteme, die kommen von so vielen Seiten unter Druck, dass die einfach immer mehr kollabieren. Also Korallenriffe weiß man ja eh, dass die sehr bedroht sind und dass die immer mehr sterben. Dann gibt es also dieses Thema, dass für Nährstoffe, also so von der Landwirtschaft für Dünger in die Meere kommen auch. Und das ist im Meer voll schlecht, weil dann die Algen so viel da an Sauerstoff verbrauchen, weil die dann wachsen dadurch und dann wird eben Sauerstoff verbraucht und dann können andere Lebewesen dann nicht mehr atmen. Und da gibt es so tote Zonen da in Mexiko im Bereich und da zum Beispiel die Nordsee-Ostsee, also da nördlich von Europa, die Meere sind auch schon sehr verschmutzt und sehr, also jetzt im Sinne von sehr viel für Nährstoffe drinnen und sehr überladen mit Dingen, die eigentlich nicht im Meer sein sollten oder nicht in dem Ausmaß.
Ja.
Gerade in Österreich haben wir natürlich jetzt nicht so diesen großen Bezug zum Meer. Natürlich fahren wir gerne ans Meer auf Urlaub und es ist so toll, so von Wale oder so Universum oder so, so Dokus zu schauen. Und es fasziniert natürlich das Meer, aber da darf man nicht vergessen, dass wir auch mit unseren Tätigkeiten in Österreich auch einen Einfluss haben aufs Meer.
Ja.
Genau, über verschiedenste Wege, Flüsse oder eben über die Luft.
Naja, sehr kurze Folge. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt uns natürlich wieder. Gerne euch Feedback, Fragen, Wünsche, Anregungen, Beschwerden auf Instagram schreiben. Da heißt man igel-podcast oder aber auf Facebook, da heißt man @podcastigel. Dann würden wir auch schon wieder sagen,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Versauerung. Versauerung. Sauron.
Ding 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 ding